Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ein wichtiger Tag war das für die Restitution von NS-Raubkunst, denn die Kulturminister haben heute eine Reform der sogenannten Limbach-Kommission beschlossen. Die Rückgabe von Kunstwerken an die Erben, so die Hoffnung, die wird ab jetzt leichter. Mehr dazu in dieser Fazitausgabe und damit herzlich willkommen. Im Kino laufen diese Woche zwei Filme von Pedro Almodóvar an, über die wir sprechen, und die erste Premiere an der Volksbühne seit dem Tod des Intendanten René Polesch war heute Abend eine Premiere mit Sophie Reuss. Und es geht gleich um TikTok. Für eine mögliche Verbannung der Plattform in den USA hat das Repräsentantenhaus dort die Weichen gestellt. Schwer vorstellbar, dies und noch viel mehr in den nächsten 55 Minuten bei Fazit. 80 Jahre liegt das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft in diesem Jahr zurück. 80 Jahre, in denen viel aufgearbeitet wurde, in denen sich manche Institutionen aber immer noch gegen eine Aufarbeitung lehnen, weil das mit Verlusten einhergehen könnte, Verlusten von Kulturgütern. Seit Jahren, ja eigentlich seit Jahrzehnten, diskutieren wir über die Restitution von NS-Raubkunst. Seit 1998 gibt es die sogenannte Washingtoner Erklärung und es gibt die Limbach-Kommission in Deutschland, die eine gerechte Lösung in Streitfragen von geraubten Kunstwerken finden soll. Allein die Wirksamkeit steht nach wie vor in Frage. Und schon lange sind die Rufe laut nach einer Reform. Vielleicht ist es jetzt soweit. Mein Kollege und Raubkunstexperte Stefan Koldehoff hat heute das Treffen der KulturministerInnen in Berlin verfolgt, bei dem das Thema im Mittelpunkt stand. Stefan, gab es denn heute so etwas wie den großen Durchbruch?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Das war schon ein Meilenstein. Ich meine, wenn man überlegt, dass es diese Kommission seit 20 Jahren gibt, gerade einmal 23 Fälle hat sie entschieden in der Zeit, dann war es auch dringend an der Zeit. Und jetzt hat man offiziell das getan, was neue Verfahrensordnung im Bürokratiedeutsch heißt. Tatsächlich ist es eine weitgehende Reform dieser Kommission.
Bevor wir in die Details gehen, nochmal zur Erinnerung, was ist das Problem der Limbach-Kommission? Warum funktionieren die Restitutionen nicht reibungslos?
Naja, die Kommission soll ja eigentlich nur in Erscheinung treten, wenn es Probleme gibt. Also wenn sich die betroffenen Erben, in der Regel von jüdischen KunstsammlerInnen, mit den betroffenen Museen nicht einigen können. Nun gibt es ganz viele Einigungen. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren, von denen wir gar nichts mitkriegen. Aber es gibt eben auch diese Konfliktfälle. Und da war es eben sehr wenig, was nur für die Kommission gefunden hat. Und das liegt an einem Konstruktionsfehler. Man hatte von Anfang an beschlossen, dass die Kommission nur dann aktiv wird, wenn beide Seiten, also die Anspruchsteller und im Grunde genommen das betroffene Museum, also der Träger natürlich, Städte, Kommunen, Länder, der Bund in ganz seltenen Fällen, wenn die beiden zustimmen. Und das hat oft nicht stattgefunden und das findet bis heute oft nicht statt. Und deshalb gibt es eben, man muss es nochmal sagen, nach wie vor jüdische Familien, die vor deutschen Schreibtischen stehen und sagen, bitte lasst uns doch wenigstens über unser Opferschicksal reden, anerkennt das doch bitte und lasst uns überlegen, wie wir die faire und gerechte Lösung finden. Und die Museen sagen dann eben, wie im Moment die bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Fall eines Picasso-Gemäldes, nein, wir sehen die Notwendigkeit nicht und das Ministerium entscheidet dann, man geht nicht vor die Kommission.
Und das liegt vermutlich daran, dass die Museen ihre kostbaren Stücke einfach behalten wollen.
Naja, wenn man sieht, wie die Ankaufsetats in Deutschland aussehen, nämlich eigentlich überhaupt nicht, kaum ein Museum hat überhaupt noch ein Ankaufsetat, dann kann man sich schon vorstellen, dass ungern Kunstwerke abgegeben werden. Auf der anderen Seite hat das Ganze natürlich einen massiven moralischen Aspekt und das war ja auch der Auslöser. 1998 haben ja die deutschen Museen, wie die Museen in 44 anderen Ländern auch, gesagt, wir dürfen das alles nicht juristisch betrachten, wir müssen da mit moralischen Kategorien ran. Und da hat sich natürlich nichts dran geändert, Geld hin oder Geld her.
Welche Änderungen sind denn da jetzt in der Diskussion oder vielleicht auch schon mehr oder weniger entschieden?
Also von einem Gesetz ist im Moment noch nicht die Rede und es gibt auch viele JuristInnen, die sagen, das ist ziemlich aussichtslos. Da gibt es verfassungsrechtliche Bedenken, das wird wahrscheinlich so einfach nicht funktionieren. Aber man hat mit kleinen, wichtigen Schritten angefangen. Man hat zum einen gesagt, es ist jetzt die einseitige Anrufbarkeit gegeben. Also es darf eine Seite allein entscheiden, ob die Kommission aktiv wird oder nicht. Wenn ein Museum sich weigert, Provenienzforschung zu betreiben, dann kann die Kommission auch da tätig werden und sagen, gut, dann machen wir das selbst und wir hätten gerne mal die Schlüssel zu euren Archiven. Es wird eine zweite Instanz geben. Also wenn es eine Empfehlung gibt, so und so soll es sein, dann ist die jetzt nicht mehr automatisch auch die letzte Entscheidung, sondern die kann nochmal angefochten werden, wenn man das möchte. Das sind so einige wichtige Punkte und es kommt noch ein bisschen was dazu, was nochmal den moralischen Aspekt betont. Die Museen verpflichten sich zum Beispiel, Raubkunst in ihren Sammlungen gut sichtbar zu kennzeichnen, sodass die Besucherinnen das auch mitkriegen. Und man will überlegen, das war eine Forderung vor allen Dingen der CDU-regierten Länder, ob man nicht von einem Mediationsverfahren, also einer reinen Empfehlung, zu einem Schiedsgerichtsverfahren geht, also richtig zu bindenden Entscheidungen, nicht mehr nur noch zu Empfehlungen. Darüber ist heute aber noch nicht abschließend entschieden worden.
Aber wäre das nicht der entscheidende Schritt?
Ja, im Grunde genommen schon, wobei man auch da wieder sehen muss, man darf nicht schwarz-weiß malen. Es gibt nicht die bösen Museen und die guten Erben. Wenn eine Entscheidung fällt, und es sind sehr, sehr viele gefallen, neben den Einigungen, die es auch ohne Kommission gegeben hat, dann ist die bisher immer akzeptiert worden. Es gab kein Museum, selbst wenn man noch so große Bauchschmerzen hatte, ob die Entscheidung denn die richtige war, das gesagt hätte, da halten wir uns aber nicht dran. Und da kommen wir vielleicht noch auf einen anderen Punkt. Ich glaube, dass noch ein Schritt nötig ist und der ist vielleicht sogar noch wichtiger als die Frage Gesetz oder Schiedsgericht oder sowas. Die Kommission selbst hat in den letzten Jahren kein ausschließlich gutes Bild abgegeben. Also da war zum Teil sehr wenig Transparenz, da sind Dokumente nicht veröffentlicht worden. Klar, da gibt's Datenschutz und Persönlichkeitsrecht und so weiter. Trotzdem gibt's andere Länder, Österreich zum Beispiel, wo bei solchen Fällen ganze Dossiers mit allen historischen Dokumenten veröffentlicht werden. Da gab es Fälle, ein Bild, ein Franz-Marc-Gemälde in Düsseldorf, bei dem man zu Recht den Eindruck haben konnte, da stand das Urteil der Kommission schon fest, bevor überhaupt beide Seiten vortragen konnten und. Also mit den Formalia ist es, glaube ich, nicht getan. Ich glaube, wir werden demnächst auch noch mal eine Diskussion haben über die personelle Besetzung dieser Kommission.
Heute beim Treffen der KulturministerInnen, wie verliefen da die Fronten? Sind sich alle einig?
Ich glaube, das war schon eine ziemliche Arbeit. Ich habe mitbekommen, dass es viele Gespräche im Vorfeld gab, dass auch der israelische Botschafter eingeladen wurde, mit den Ministerinnen und Ministern zu sprechen, um da auch nochmal Perspektiven offen zu legen. Und am Ende stand dann eben dieses Papier, dem alle zustimmen konnten. Wie gesagt, mit ein paar offenen Fragen noch, mit einer Reihe von Kompromissen. Aber unterm Strich, glaube ich, schon auch der dringend mal notwendiger Erfolg für Kulturstaatsministerin Claudia Roth und für ihren Amtschef Andreas Görgen, der, glaube ich, hinter den Kulissen die Strippen gezogen hat.
Also einschneidende Verbesserungen in absehbarer Zeit bei der Rückgabe von NS-Raubkunst. In welchem zeitlichen Rahmen wird das denn jetzt passieren?
Naja, also wie hieß es so schön bei der Öffnung der Mauer, wenn ich das richtig verstehe, gilt das ab sofort. Also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten müssen nicht mehr zustimmen. Das konnten die KulturministerInnen autonom entscheiden. Und ja, wahrscheinlich muss es noch irgendwo veröffentlicht werden. Und im Prinzip können dann aber ab in wenigen Tagen bei der Kommission die Telefone klingeln.
Die Rückgabe von NS-Raubkunst wurde heute beim Treffen der KulturministerInnen diskutiert und damit auch eine Reform der sogenannten Limbach-Kommission. Stefan Koldehoff war das. Herzlichen Dank.
Gerne.
Social Media ohne TikTok, zumindest in der jüngeren Generation, ist das undenkbar. Hier werden Trends gesetzt, hier werden Stars geboren und nicht selten landen Musiktitel durch TikTok in den Charts. Allein 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gibt es in den USA. Dort hat heute das Repräsentantenhaus aber einen Gesetzentwurf gegen die Plattform durch die Kammer gebracht. 352 zu 56 Gegenstimmen Republikaner und Demokraten. Sozialdemokraten in seltener Einheit. TikTok, lautet das Argument, gefährde die nationale Sicherheit. Deshalb soll der chinesische Mutterkonzern ByteDance die Plattform verkaufen, und zwar an einen Amerikaner. Andernfalls werde sie in den USA verboten. Was steckt dahinter, ausgerechnet jetzt im Wahljahr? Make America Great Again? Oder schaden sich die Parteien, die ja selbst mit TikTok arbeiten, am Ende mit diesem Vorstoß selbst? Fragen dazu an den Journalisten Dennis Kogel. Ja, was steckt dahinter? Warum ist der Kongress so einig, dass dieses TikTok-Verbot bzw. ein Zwangsverkauf kommen muss? Geht es wirklich um die nationale Sicherheit?
Ja, also man könnte da jetzt wirklich so einen nationalistischen, hurra-patriotischen Vorstoß sehen, im Sinne von Social Media machen wir jetzt zu Hause. Aber das mit der nationalen Sicherheit, da ist schon auch was dran, würde ich sagen. Wie viel, das ist jetzt dann nochmal eine andere Frage, glaube ich. Aber man muss auch einfach sagen, ByteDance, die Firma hinter TikTok, die hat Verbindungen zur chinesischen Regierung. Und die Sorge ist ja auch wirklich, China könnte TikTok in den USA benutzen, um über die App politische Propaganda an US-Nutzerinnen und Nutzer auszuspielen. Das ist nur halt meines Wissens nach noch nie passiert. Und dann gibt es außerdem noch so eine Reihe von anderen Sicherheitsbedenken über die Daten, die TikTok über seine Nutzerinnen und Nutzer sammelt. In 39 US-Staaten darf TikTok nicht mehr auf Diensthandys installiert sein, zum Beispiel. Und TikTok hat auch selbst so ein paar Dinge getan, die Sorge machen sollten. Zum Beispiel haben Angestellte von TikTok mal mehrere US-Journalistinnen überwacht haben, die sich dann kritisch mit der Firma beschäftigt haben. Aber da muss man auch sagen, US-Social-Media-Plattformen haben auch sowas gemacht. Und dann, jetzt nochmal wenige Tage vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus, haben TikTok-Nutzerinnen und Nutzer in den USA so eine Push-Meldung aufs Telefon bekommen. Sie sollen doch bitte ihre gewählten Vertreter anrufen und ihnen sagen, dass die bitte gegen dieses Verbot stimmen sollten, wenn sie möchten, dass die App bleibt. Und das war dann nochmal für die Politik ein klares Zeichen. TikTok kann eben politischen Einfluss üben. Es gab wohl auch nur so ein Briefing, wo über Gefahren aufgeklärt wurde, aber was da gesagt wurde, das ist nicht öffentlich bekannt.
So, und geht es nun darum, mehr Kontrolle über diese Plattform zu bekommen durch einen amerikanischen Eigner, oder hätte man sie tatsächlich am liebsten ganz weg vom Markt?
Also ich bin mir sicher, TikToks Konkurrenten wie Meta, Google, X, die hätten gar nichts dagegen, wenn TikTok weg wäre vom US-Markt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich auch die Politik möchte, dass TikTok weg ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also dazu ist die Plattform ja auch einfach zu nützlich, um eben auch junge Menschen in den USA zu erreichen.
Ja klar. Und man kann sich ja auch kaum vorstellen, dass das sozusagen an Influencerinnen, die ja auch Wähler und Wählerinnen sind, so spurlos vorbeigeht jetzt im Wahljahr. Das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, oder?
Absolut, ja genau, natürlich. Also für die ist das natürlich furchtbar, wenn dann plötzlich das wegbricht. Klar, man kann natürlich sagen, ich gehe auf eine andere Plattform, das schmerzt, das ist kompliziert, das ist auch für viele nicht so einfach und das kann natürlich nicht spurlos vorbeigehen. Man kann jetzt hier natürlich sagen, okay, es wird keine einzelne Partei dafür schuldig gemacht, weil es war ja von beiden Parteien gewollt. Also bleibt dann die Politikverdrossenheit wahrscheinlich.
Wie groß ist denn der Einfluss von TikTok auf die Jugendkultur?
Also ich würde sagen, sehr, 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 sehr groß. Man kann da vielleicht einfach die ganzen erfolgreichen Pop-Acts sehen, die groß geworden sind durch TikTok. Lil Nas X, Doja Cat, Olivia Rodrigo, die wurden erst auf TikTok so richtig populär. In Deutschland zum Beispiel geben laut Social Media Atlas 2022 an, dass 73% der 16- bis 19-jährigen deutschen Befragten nutzen TikTok regelmäßig. Und es gibt ja auch nicht nur Trends für so junge Menschen, also auch so für Leute um die 30, das ist auch wichtig. Zum Beispiel gab es vor kurzem einen gewaltigen Hype um einen Thermobecher mit Trinkhalm. Wer es braucht, aber hat auf jeden Fall großen Einfluss gehabt. Also kulturell hat es wirklich einen spürbaren Einfluss in den USA, aber auch in Deutschland.
Und wie unterscheidet sich das zu Plattformen wie Instagram und YouTube?
Also sowohl YouTube als auch Instagram haben jetzt ja auch ähnliche Kurzvideoformate, Reels und Shorts. Da würde ich sagen, das ist Jacke wie Hose. Das ist wirklich ganz, ganz ähnlich. Ich finde, TikTok unterscheidet sich zu YouTube generell, also zu diesen längeren Videos auf YouTube. TikTok-Videos sind eher kürzere Videos und so der Stil, der aktuell auf TikTok gefahren wird, ist eher so ein ja, weniger stark produziertes, weniger professionell, eher so spontan. Und oft geht es bei TikTok gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern um die Vibes, also so um Gefühle und Stimmung. Da gibt es zum Beispiel dieses berühmte Video vom Lagerarbeiter Nathan Apodaca, der rollt dann so auf dem Longboard die Straße runter. Fleetwood Mac spielt im Hintergrund und dabei trinkt er Cranberry-Saft aus einer Plastikflasche. Und das fanden dann einfach viele Leute irgendwie total sympathisch und schön und haben den dann zu einem Star auf der Plattform gemacht.
Aber natürlich blühen auf TikTok auch Verschwörungstheorien. Die ranken sich ja selbst jetzt zuletzt um den Nacktauftritt von John Cena bei der Oscarverleihung. Rechtfertigt das vielleicht eine Verbannung? Oder vielleicht nochmal generell gefragt, ob eine Verbannung überhaupt irgendwie zu rechtfertigen ist?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn man sagt, da gibt es Verschwörungstheorien und komische Sachen, die dort passieren, dann müsste man ja eigentlich auch Facebook, Telegram, X, Instagram, YouTube, alles verbannen, weil genau das gibt es da ja auch. Also das wird auch gesperrt gelegentlich, mal mehr oder mal weniger stark. Aber das, was es auf TikTok gibt, gibt es auch auf anderen Plattformen. Und ich sehe auch nicht, dass TikTok besonders schlimm ist im Vergleich. Also es ist eigentlich alles sehr ähnlich.
Der Kongress ist ja nur die erste Hürde jetzt für diesen Zwangsverkauf. Wie geht's weiter?
Das ist wirklich extrem unklar. Also der Gesetzesentwurf muss jetzt im Senat ratifiziert werden. Ob das wirklich passiert ist, das ist unklar. Dann muss Präsident Biden das unterzeichnen. Der hat schon gesagt, mache ich. Danach wird es aber weiterhin schwierig, weil dann wird gegen dieses Gesetz wahrscheinlich ByteDance bzw. TikTok klagen und dann den Gang durch die Gerichte gehen. Ob der gelingt, auch fraglich. Und falls TikTok vor Gericht scheitert, dann müsste ein Käufer gefunden werden. Und dann gibt es weitere ungeklärte Fragen, nämlich wer würde das denn überhaupt kaufen? Weil es wird sehr, sehr teuer. Sind das dann Meta, Google, Microsoft? Diese Firmen stehen gerade unter extremer Beobachtung durchs Kartellamt. Andere Firmen müssten das Kapital sichern. Es ist auch unklar, ob dann nur der US-Arm von TikTok verkauft wird oder wirklich das gesamte internationale TikTok. Und dann hat die chinesische Regierung schon gesagt, nee, wollen wir nicht. Das lassen wir gar nicht zu.
Dennis Kogel über den Gesetzentwurf gegen TikTok, der heute im US-Repräsentantenhaus seine erste Hürde genommen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Aus den Kinderzimmern sind seine Bücher eigentlich nicht wegzudenken. Die kleine Hexe, der Räuber Hotzenplotz oder Krabat. Nur drei von Dutzenden Kinderbuchklassikern, die Ottfried Preußler geschrieben hat. 2013 ist Preußler verstorben, aber momentan ist er wieder im Gespräch, denn ein Gymnasium in Pullach bei München möchte seinen Namen nicht mehr tragen. Grund ist Preußlers Vergangenheit. 1923 geboren, war er später Mitglied in der Hitlerjugend. Heute hat der Schulzweckverband im Landkreis die Entscheidung bestätigt. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone zu den Hintergründen und zur Debatte.
Gründe für die Namensumbenennung gäbe es mehrere, heißt es aus dem Ottfried-Preußler-Gymnasium Pullach. Zum einen habe Preußler zur Münchner Vorortgemeinde keinen biografischen Bezug. Zum anderen hätten sich Jugendliche aus der Oberstufe mit Preußlers Werk, meist Kinderbüchern, nur begrenzt identifizieren können.
Dann haben wir da das Gesamtbild der Aktivitäten Preußlers zur NS-Zeit. Und das zeigt schon ein beachtliches Engagement,
sagt der Mathelehrer Joachim Marx, der seit 2018 zusammen mit Schülern zur Biografie Preußlers forscht.
Was aber eigentlich das größere Problem ist, finden wir, er hat sich nicht explizit oder selbstkritisch und öffentlich damit auseinandergesetzt. Also lediglich über seine literarischen Figuren, insbesondere natürlich über Krabat. Und da würde ich sagen, oder empfinden wir das so, diese Auseinandersetzung ist zu wenig, als dass man das den Schülern verständlich machen kann. Und damit ist eine Vorbildfunktion, eine Schulnamensgeber, was ja auch irgendwie die Voraussetzung laut Kultusministerium ist, ist damit auf alle Fälle angekratzt.
Nach Recherchen der Schule habe Preußler in seiner Jugend im Sudetenland eine stringente Karriere in der Hitlerjugend bis zum Ausbildungsfähnlein absolviert. Zudem veröffentlichte Preußler zu der Zeit seinen verherrlichenden Hitlerjugendroman Erntelager Geier, den er nach dem Krieg gegenüber der großen Öffentlichkeit verschwieg. Ob Preußler Mitglied der NSDAP war, ist ungeklärt. Eine Mitgliedskarte ist bisher nicht gefunden worden. Im Bundesarchiv liegt der Antrag des jungen Preußler zum Beitritt in die Reichsschrifttumskammer. Dort hatte er die Frage, sind Sie Mitglied der NSDAP, mit Ja beantwortet, neben einem selbstgeschriebenen Ausrufezeichen. Die Tochter und Erbverwalterin Susanne Preußler-Bitsch erklärt auf Anfrage, ihr Vater sei kein überzeugter Nationalsozialist gewesen. Vielmehr sei die Begeisterungsfähigkeit des jugendlichen Ottfried Preußler damals instrumentalisiert worden.
Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, warst du auch Mitglied der NSDAP? Und da reagierte er fast empört. Ja, selbstverständlich war er Mitglied der NSDAP.
Sabine Volk, Preußlers Enkelin und promovierte Literaturwissenschaftlerin, erinnert sich an eine Diskussion mit ihrem Großvater.
Er sagte mir, dass ich verstehen müsse, dass es zu dieser Zeit völlig normal war, sich für den Nationalsozialismus zu begeistern. Ein Dialog zwischen uns, ein ruhiger Dialog, hat nicht stattgefunden. Es war sehr schnell, sehr emotional, wenn es um dieses Thema ging.
Emotional äußern sich gegenwärtig überregionale Feuilletons zu dem Fall. Von puritanischer Raserei sprach der Kolumnist Hendrik M. Broder in der Welt. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb von einem Säuberungsdrang des politisch korrekten Zeitgeists. Die FAZ titelte, Zitat, so dumm, dass es wehtut, Zitat Ende. Der Lehrer Joachim Marx weist das zurück.
Wir haben tatsächlich den Schulnamen nie durch diese politische Rechts-Links-Brille betrachtet und das machen wir auch bis heute nicht.
Viele der medialen KritikerInnen hätten die Ausstellung in der Schulaula gar nicht gesehen, wo unter anderem Schüler der Unterstufe auf bunten A4-Blättern ihr persönliches Preußler-Lieblingsbuch empfehlen und wo ältere Schüler auch den historischen Kontext des Sudetenlandes in den 30ern beschreiben.
Und natürlich stellte sich die Frage, weil unsere Oberstufenschüler sind im gleichen Alter wie Preußler. Ne? Und da stellte sich automatisch die Frage, was hätten wir gemacht in der Situation unter den Umständen? Und das hat zu spannenden Diskussionen geführt.
Die Tochter Susanne Preußler-Bitsch schreibt von falschen Tatsachenbehauptungen des Lehrers Joachim Marx. Es sei versucht worden, Preußler zu einem Nazi-Kader zu machen. Genauere Details dazu nennt sie nicht. Sie bedauere, dass sich die Schulgemeinschaft augenscheinlich nicht mehr mit ihrem jetzigen Namensgeber identifizieren wolle. Die Enkelin Sabine Volk wünscht sich ihrerseits,
dass die Entscheidung des Gymnasium Pullach, den Namen meines Großvaters wieder abzulegen, dass die respektiert wird und akzeptiert wird, weil die demokratisch beschlossen wurde und weil es eben eine offene und transparente Diskussion gab, die dazu geführt hat, den Namen wieder ablegen zu wollen.
Die Enkelin von Ottfried Preußler im Bericht von Tobias Krone über Preußlers Vergangenheit und die mögliche Umbenennung eines Gymnasiums in Pullach.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Egler und beim Treffen der Kulturminister heute gab es neben der Restitution noch ein anderes Thema: Antisemitismus.
Bund, Länder und Gemeinden wollen gemeinsam gegen eine mögliche Missachtung der Menschenwürde im staatlich geförderten Kulturbetrieb vorgehen. Bei ihrem heutigen Treffen einigten sich die Kulturministerinnen und Minister von Bund und Ländern sowie kommunale Spitzenverbände auf Strategien gegen antisemitische, rassistische und andere menschenverachtende Inhalte in der Kulturszene. Jüngster Auslöser der Debatte war die Berlinale Gala, während der Nahostkonflikt mehrfach thematisiert wurde. Im Anschluss gab es Kritik. Auch der Vorwurf von Israel-Hass und Antisemitismus wurde geäußert. Kunstfreiheit sei unverhandelbar, aber ebenso entschlossen sei man im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus. Das sagte der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Hessens Ressortchef Timon Gremmels. Deshalb sollten die Förderbedingungen geschärft werden und alle im Kulturprozess Arbeitenden sensibilisiert werden. Deutschlands Liste des immateriellen Kulturerbes hat 6 Neuzugänge. Die Technokultur in Berlin, Bergsteigen in Sachsen, die Finsterwalder Sangestradition, die Schwelmer Weißstickerei, der Perchtenlauf, ein winterlicher Umzugsbrauch aus Kirchseon in Bayern und der Fietz, ein Apfelwein. Das gab die Kulturministerkonferenz der Länder bekannt. Insgesamt hat das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 150 Einträge. Die Schauspielerin Hanna Schigula wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie ausgezeichnet. Die 80-Jährige soll damit für ihre herausragenden Verdienste um den deutschen Film gewürdigt werden. Hanna Schigula sei Ikone des Autorenkinos mit internationaler Strahlkraft, so die Akademiepräsidentin Alexandra Maria Lara. Der Regisseur Rainer Werner Fassbinder holte Schigola in den 60er Jahren zuerst ans Theater. Mit seinen Filmen etwa Effi Briest, Die Ehe der Maria Braun und Lilli Marleen wurde sie berühmt. Später arbeitete Schigola mit Regiegrößen wie Volker Schlöndorff, Jean-Luc Godard oder Carlos Saura zusammen. Aktuell ist die Schauspielerin in der Komödie Poor Things in einer Nebenrolle zu sehen. Der Fernsehmoderator Jan Böhmermann geht im Rechtsstreit mit einem sächsischen Imker in die nächste Instanz. Wie das Landgericht Dresden bestätigte, haben seine Anwälte Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das dem Bienenzüchter Recht gegeben hatte. Der Satiriker wollte dem Bio-Imker aus Meißen verbieten, mit dem Konterfei und dem Namen Böhmermann zu werben. Das Gericht entschied aber, dass das satirische Vorgehen des Bienenzüchters nicht die Persönlichkeitsrechte des Fernsehmoderators verletze. Der Imker hatte mit einem Satire-Honig auf eine Sendung des ZDF-Magazin Royal reagiert, in der Böhmermann ihm unseriöses Greenwashing vorgeworfen hatte.
Das waren die Kulturnachrichten von Viktoria Eklau. Eine Premierenbesprechung von der Volksbühne kann in diesen Tagen nicht erfolgen, ohne an René Polesch zu denken, den großen Dramatiker und Regisseur und zuletzt Intendanten der Volksbühne, der am 26. Februar viel zu früh gestorben ist. Die heutige Premiere war die erste nach seinem Tod. Sie wurde auch deshalb vom 7. März auf heute verschoben. Und es ist eine Inszenierung mit Sophie Reuss, die in den letzten Jahren fast ausschließlich mit Polesch zusammengearbeitet hat. Clemens Maria Schönborn hingegen ist eher aus Film und Fernsehen bekannt, hat auch schon mit Reuss zusammengearbeitet und inszeniert jetzt mit ihr in der Hauptrolle Das Leben, ein Traum, ein Klassiker des spanischen Barock von Calderón de la Barca. Das hat also wirklich nichts mit René Polesch zu tun. André Mumot, war Polesch in der Volksbühne trotzdem irgendwie zugegen heute Abend?
Ja, in gewisser Weise schon. Vor allen Dingen, wenn man das Haus betritt, an den Stufen zum Eingang sieht man an jedem Tag frische Blumen stehen. So war das auch heute Abend. Auch angezündete Kerzen sind da zu finden und die Stimmung ist auch dementsprechend. Natürlich steht das Haus immer noch unter diesem Schock und das Publikum erinnert sich natürlich auch, sobald es das Haus betritt, vor allen Dingen erstmal an René Polesch.
Was ist das für ein Stück, Das Leben, ein Traum? Barock, 30-jähriger Krieg, darum geht es ja irgendwie.
Ja, es ist ein ganz komplexes, kompliziertes, heute auch schwierig zu lesendes Stück. Ich versuche mal kurz zu beschreiben, worum es da im Kern geht. Da geht es nämlich um den König von Polen, der völlig besessen ist von Horoskopen. Und da die Sterne ihm verraten, dass sein Sohn eines Tages zum Despoten werden wird, sperrt er ihn in einen Turm im Wald, zieht ihn raus aus dem gesamten Leben, überlegt sich das dann später aber anders und dann beginnt das Stück. Er holt ihn also aus dem Turm zurück als erwachsenen Mann und muss dann feststellen, er wird tatsächlich zu einem schwierigen, problematischen, gewalttätigen Herrscher und ihm bleibt da nichts anderes übrig, als ihm zu sagen, das war nur ein Traum, dass du wieder frei warst, du musst zurück in den Turm. Das ist so die Grundidee des Stückes, da kommt dann noch sehr viel hinzu, aber daran orientiert sich auch grob dieser Abend. Am Anfang habe ich sogar gedacht, na, wird es tatsächlich eine konventionelle oder halbwegs konventionelle Inszenierung dieses Stückes, aber natürlich, es war zu erwarten, passieren dann noch sehr viele andere Dinge, die erstmal gar nicht so viel mit dem Stück zu tun haben.
Und man fragt sich natürlich sofort bei dem Stoff, was der sozusagen, ob der irgendwie ins Heute zu tragen ist oder wie der noch heute zu uns spricht.
Ja, das fragt man sich in der Tat, vor allen Dingen auch heute Abend vom Publikum aus betrachtet. Ich kann mir ehrlich gesagt keinen Reim darauf machen, warum der Regisseur sich diesen Stoff gewählt hat. Es ist so, dass dieser gesamte Abend, die Inszenierung eigentlich eine einzige Halbherzigkeit ist. Alles wird kurz angespielt, alles wird ausprobiert, mal kurz angerissen, in den Raum gestellt. Das heißt, es wird ein bisschen texttreu Calderón gespielt, dann wird wieder das Gegenteil gemacht, es werden Fremdtexte hineingezogen. Aber auch das nur mal so kurz und ohne, dass das wirklich mit Nachdruck passiert. Manchmal ist es lustig, es werden so kleine Sketche eingebaut. Manchmal ist es nicht lustig, manchmal scheint es plötzlich sehr ernst, manchmal scheint es um große philosophische Fragen zu gehen. Aber immer nur wird alles so ganz kurz auf die Bühne gebracht, auf die Bühne gestellt und dann nicht wirklich weiter verfolgt.
Ist es ein Abend, der auf Sophie Reuss zugeschrieben ist oder bekommen die anderen SchauspielerInnen auch noch ein bisschen Raum.
Sie bekommen durchaus Ihren Raum. Uwe Dag Berlin, Margarita Breitkreiz, Kerstin Grassmann und vor allen Dingen Silvia Rieger, die den König spielt. Sophie Reuss spielt den Prinzen Sigismund. Das war zu erwarten und das tut sie auch in ihrer typischen Weise. Also mit so einer empörten, cholerischen Dauerempörung über diese schlechte Welt, in die sie da geraten ist. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Nein, das stimmt. Der hat mich bis auf die Schnauze.
Das ist die Sophie Reuss, wie wir sie kennen. Das ist auch irgendwie Volksbühne, wie man sie vielleicht kennt. Auch wenn das jetzt mit barocken Versen gar nicht so viel zu tun hat. Es kam ja schon rüber, dass dieser Abend eher, sag ich mal, so eine gemischte Bilanz aufweist. Wird er am Ende gerettet durch Sophie Reuss?
Er wird nicht gerettet durch Sophie Reuss. Der Abend kann nicht gerettet werden, glaube ich, weil er so in seiner wurschtigen Unfertigkeit auch, glaube ich, nicht gerettet werden will. Darin ist er typisch Volksbühne, allerdings ist er kein starker Volksbühnenabend. Aber Sophie Reuss anzusehen ist immer eine Freude, ihr auch zuzuhören, sie spielen zu sehen auf der Bühne, gerade auch im Augenblick. Sie ist eine dieser prototypischen Polle-Schauspielerinnen und sie jetzt zu sehen, wie sie nochmal wirklich auch aufdreht und zeigt, wie viel Charme, wie viel Intelligenz sie auf die Bühne bringt, wie viel Witz. Und das ist das Einzige, was der Abend dann hin und wieder hat, dass sie dieses verirrte Kind spielt. Auch zum Teil dann sehr lustig mit wienerischem Akzent auf der Bühne plötzlich. Dieses Kind, was die Welt nicht begreift, das sich gegen die Eltern richtet, das weiß, es ist eingesperrt worden. Das ist ja auch so eine Kaspar-Hauser-Geschichte. Da gelingen ihr zum Teil wirklich überraschende, berührende Momente. Sie muss dann am Schluss in einer halbwegs lustigen Szene vor dem Fernseher in der Familienhölle sitzen und sich drei Haselnüsse für Aschenbrödel anschauen in der Endlosschleife. Was das Ganze da jetzt mit dem Calderón zu tun hat, weiß man nicht so genau, aber es ist halbwegs komisch und sie hat diese Würde, sie hat dieses Fassungslose in der Welt sein und sich fragen, was geht hier eigentlich um mich herum vor, fragt sich das Publikum auch, aber ihr dabei zuzuschauen ist auch an diesem wirklich misslungenen Abend eine Freude.
André Mumot über das Leben, ein Traum von Calderón de la Barca, ein Volksbühnenabend inszeniert von Clemens Maria Schönborn mit Sophie Reuss. Und die nächste Vorstellung, wer sie dennoch sehen will, ist am 26. März. André Mumot, vielen Dank.
Sehr gern.
Filme der Woche hier bei Fazit. Es laufen zwei Filme von Pedro Almodóvar im Doppelpack an und die deutsch-österreichische Produktion Die Herrlichkeit des Lebens kann, was Eintrittskarten betrifft, sicher nicht gegen Kung Fu Panda 4 anstinken, aber Pedro Almodóvar ist doch immer einige Sätze wert und es ist Kafka ja. In diesem Film Die Herrlichkeit des Lebens geht es um den Sommer 1923, das letzte Lebensjahr von Kafka und die Annäherung an Dora Diamant.
Da ist noch etwas, was Sie wissen sollten. Ich bin pensioniert.
Aha.
Ich bin ein kranker Mann, Dora. Ich habe Lungentuberkulose. Zurzeit geht es mir gut, aber das ist trügerisch, denn es schwankt.
Das ist mir egal. Ich meine, es macht mir nichts aus. Ich möchte Sie gern kennenlernen.
Diese Krankheit bestimmt mein Leben.
Jetzt auch?
Nein, jetzt nicht.
Sabine Tambria als Kafka und Henriette Confurius als Dora. Jörg Taschmann, ein Spielfilm über die letzte Liebe Kafkas. Was für einen Menschen lernen wir denn da kennen?
Also der Kafka, den Dora Diamant kennenlernt an der Ostsee in Graal-Müritz, ist ein sehr zurückhaltender, ein sehr höflicher Mann, ein bisschen schlagsig, etwas seltsam Humor, der aber zum Beispiel den Kindern auch herrlich fantastische Geschichten erzählt. Und irgendwie mag sie diesen anderen Mann. Und sie selber ist eine Aktivistin, sie ist Jüdin, sie betreut Kinder aus einem jüdischen Volksheim, eigentlich aus Berlin. Und irgendwie kommen sie sich näher, machen lange Spaziergänge, Gedankengänge, siezen sich immer noch höflich und fühlen sich doch dann schnell zueinander hingezogen. Und Kafka, der sehr mittellos ist, der damals noch vollkommen unbekannt ist als Dichter und als Schriftsteller und sehr unter der Fuchtel seiner Familie in Prag, vor allen Dingen seines Vaters, lebt, möchte dann sogar für sie nach Berlin ziehen, traut es sich dann aber nicht, weil diese Familie Kafka doch dann immer wieder zurückzieht nach Prag.
Will der Film da vielleicht auch ein anderes Kafka-Bild vermitteln als das, was wir so kennen?
Was ich sehr schön fand an diesem Film, ist, dass er jetzt nicht versucht, das große Genie Kafkas herauszuhängen, sondern dass er wirklich bei diesem persönlichen, auch innerlich zerrissenen Mann bleibt, der lieben will, der irgendwie weiß, er hat nicht mehr viel zu leben, der trotzdem versucht, noch das meiste aus seinem Leben herauszuholen, aber der eben auch dieser Zweifler ist. Er glaubt nicht daran, dass er schreiben kann. Alles ist unvollendet und das macht ihn irgendwie auch wahnsinnig. Man sieht in einer Szene, wie er einfach Manuskripte verbrennt. Und das ist ja bekannt, dass er dann eigentlich auch wollte, dass sein Freund Max Brod alles verbrennt. Er wollte gar nicht richtig veröffentlicht werden, hat trotzdem manisch geschrieben. Aber das wird einfach nur beiläufig erwähnt und nicht so in den Mittelpunkt. Also es ist nicht so ein Film über Wahnsinn und Genie, von denen es ja schon viel zu viele gibt, sondern das ist ein Film, der sich wirklich auf Dora und auf Franz Kafka konzentriert. Und auch Dora Diamant ist eine hochinteressante Figur, Kommunistin, Jüdin. Sie hat Gott sei Dank die Schrecken des Naziregimes überlebt, konnte fliehen. Auch sie wird in Miniaturgeschichten eben so ein bisschen miterzählt. Sie ist sehr sozial, sehr engagiert, sich sehr für Kinder, hat eine soziale und eine politische Haltung. Insofern ist es ein schönes Doppelporträt eigentlich und jetzt nicht nur irgendwie der große Kafka-Film.
Und ist es auch eine schöne Liebesgeschichte?
Es ist eine sehr schöne Liebesgeschichte und auch da, ja, auch da wird jetzt nicht groß mit Tränen und mit großer Rührung gearbeitet und trotzdem fühlt man so eine Innigkeit zwischen den beiden und das funktioniert natürlich auch, weil Sabin Tambrea und Henriette Confrius das sehr schön spielen. Also Sabin Tambrea, der kann wie kein anderer, finde ich, zurzeit im deutschen Kino eben auch so melancholisch sein. Also eine gelegentliche Anflüge von Hoffnung zu verkörpern, aber auch so eine innere Trauer und Henriette Confrius spielt die Dora so mit einer Mischung aus Entschlossenheit, aber auch Sanftheit.
Die Herrlichkeit des Lebens passend also zum Kafka-Jahr 2024, Jörg Taschmann. Pedro Almodóvar, vielleicht hat er die großen Filme seines Lebens ja schon gedreht. Die der letzten Jahre jedenfalls fand ich nicht mehr so aufregend wie die Filme der 90er und Nullerjahre. Dass jetzt zwei Filme laufen, ist ungewöhnlich. Und auch, dass die so kurz sind, jeweils eine halbe Stunde, ist ja eher ein seltenes Format. Fangen wir mal an mit Strange Way of Life, ein schwuler Western mit Ethan Hawke, klingt schon mal vielversprechend und ja, man muss natürlich sofort an Brokeback Mountain denken, aber bestimmt macht Almodóvar da was ganz anderes draus, oder?
Er macht da natürlich was ganz anderes draus, weil er eben zwei Männer aufeinandertreffen, dass die sich eigentlich seit 25 Jahren nicht mehr gesehen haben, nämlich Ethan Hawke, der ist mittlerweile ein anerkannter Sheriff auf der amerikanischen Seite und aus Mexiko kommt der von Pedro Pascal gespielte ehemalige Lover. Man sieht dann auch in der Rückblende, wo sie beide auch von viel jüngeren Schauspielern gespielt werden, dass sie einmal so eine wilde Rumknutscherei mit anschließendem Sex, den man nicht sieht, aber den man ahnen kann, hatten, sich dann nie wieder gesehen haben und nun sehen sie sich dann nach 25 Jahren wieder. Allerdings hat der von Pedro Pascal gespielte mexikanische Cowboy da noch ein paar Hintergedanken. Er will nämlich auch seinen Sohn retten, der wegen Mordes eben genau von diesem von Ethan Hawke verkörperten Sheriff eben auch verfolgt wird. Und insofern schwankt das immer zwischen, liebt er ihn nun wirklich oder will er ihn nur ausnutzen? Es kommt dann zu einem Showdown. Und dieser Showdown wird natürlich von Pedro Almodóvar ganz anders aufgelöst. Summa summarum, vom Bildlichen her oder so, ist das jetzt nicht so aufregend wie andere Almodóvar-Filme. Er ist ganz amüsant, er ist schön gemacht, er spielt mit dem Genre und zum Schluss kommt dann auch wieder der Stammkomponist von Almodóvar, nämlich Alberto Iglesias, schön zur Geltung und dann bekommt das alles noch so einen schönen sentimentalen Touch.
Der andere Film heißt The Human Voice und ist mit Tilda Swinton besetzt. Was kann der?
Der kann leider nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich wahnsinnig enttäuscht. Vor allem, ich habe die eben auch in dieser Reihenfolge gesehen. Erst den, der mir ganz gut gefallen hat. Und dann The Human Voice ist eine One-Woman-Show mit Tilda Swinton. Sie spielt eine von ihrem Geliebten verlassene Frau, der eigentlich die Koffer abholen wollte. Dann sieht man, dass das alles sehr künstlich ist, dass es auf einem Filmset spielt, in einem Studio. Man sieht immer wieder diese Studiobauten. Und dann gibt es eine gefühlt 15 Minuten lange Monologszene, wo der Geliebte dann anruft und sie ihm tausende Vorwürfe macht, aber das ist so theatralisch und am Ende irgendwie auch so langweilig, dass man da am liebsten vorspulen möchte. Also da hat man sich keinen Gefallen getan, diese beiden Filme zu koppeln. Der eine, Strange Way of Life, kam ja im vorigen Jahr in Cannes bei den Filmfestspielen. Dieser Film hier, The Human Voice, ist schon ein bisschen älter, fast 4 Jahre, da lief er mal in Venedig. Aber es bringt eben auch nicht immer was, auch wenn es derselbe Regisseur ist, dann Filme zu koppeln, die sich dann irgendwie so nicht gut tun. Man kann ja eigentlich auch schon nach dem ersten dann auch rausgehen, wenn man nur den schwulen Western
sehen will. Wenn man dem Filmkritiker glaubt.
Genau, man kann natürlich auch Tilda Swinton sehen, wenn man sie sehr mag. Ich war hier ein bisschen von ihr enttäuscht.
Jörg Taschmann über neue Filme von Pedro Almodóvar und Die Herrlichkeit des Lebens über Kafkas letztes Lebensjahr und seine letzte Liebe. Ab morgen Donnerstag in den Kinos. Und die Feuilletons von morgen hat Gregor Sander gelesen. Es gibt ein neues Literaturformat auf YouTube.
Dass sich eine Literaturkritikerin außerhalb des Medium-Podcast selbstständig macht, kommt selten vor. Doch die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldet, nun nimmt die Literaturkritikerin Insa Wilke einen neuen Anlauf für den Bildschirm. Allerdings im Netz und ohne Zutun von Sendern. Weil ich ja weiß, was die gerade vorhaben, wenn sie etwas vorhaben. Und das ist nicht die Richtung, in die ich denke, so Wilke. Sie stellt sich Gespräche mit wechselnden Gästen vor über Bücher, die aktuelle Relevanz besitzen oder Interesse finden sollten. Der Name ist Programm Café Lit. Unter diesem Namen wird an diesem Mittwoch eine Website freigeschaltet und auf YouTube läuft die etwa 2-stündige Literatursendung mit Publikum auch. Andreas Platthaus hat die ersten beiden aufgezeichneten Folgen schon gesehen und äußert die folgende Kritik für die Kollegin. Keiner von Wilkes Gästen ist älter als Anfang 40. Entsprechend ist die Gesprächsdiktion gendergerecht, vogue, achtsam. Das hat nichts mit dem alten literarischen Quartett zu tun, in dem so gern gestritten wurde. Café Lit bietet keine Höhepunkte, sondern einen langen, ruhigen Fluss. Dass man ihm mehr als 4 Stunden lang folgt, gibt zur Hoffnung Anlass, dass die beiden Pilotsendungen Interesse finden und Fortsetzung. In der Tageszeitung Die Welt sorgt sich Hanna Lühmann um die Rolle der Frau. Es gibt einen weltweiten konservativen Backlash, was Geschlechterrollen anbelangt. Gar nicht wenige Frauen promoten auf einmal das Rollenbild der Vollzeitmutter. Warum ist der Feminismus so uninteressant geworden, fragt sie die Autorin und Literaturprofessorin Barbara Finken, die nüchtern antwortet: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das Versäumnisse des Feminismus sind. Ich glaube, dass wir in Deutschland immer schon extrem ambivalent in Bezug auf unser Frauenbild waren. Der Blick auf die Rolle der Frau sei schon seit Luther eher konservativ, betont die Autorin der wegweisenden Studie zum Mythos der deutschen Mutter von 2001. Ich stimme Ihnen aber zu, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute sich verunsichert fühlen. Sie pressen sich in dieses Gender-Korsett und hängen ängstlich krampfhaft daran. Dieses nostalgische daran hängen, das ist vielleicht neu. Die aktuell schwierigen Zeiten, in denen viele eine Dystopie oder Apokalypse erwarten, befeuern diesen Zustand laut Finken noch. In solchen Zeiten besinnt man sich auf die guten alten Werte. Und die guten alten Werte, das ist eben dieses Konzept von der Mutter, die als Engel im Haus dieses menschliche Bett ist. Nach fortschrittlicher Weiblichkeit klingt hingegen eine Überschrift im Berliner Tagesspiegel. Plus Size ist en vogue. Und Anna Ruland schwärmt, in Werbekampagnen für Bademoden liegen sich schlanke und mollige Frauen in den Armen. Plus-Size-Models laufen für Versace über den Catwalk. Die kurvige Vivian Blotzky ist Heidi Klums Germany's Next Topmodel 2023. Body Positivity, die Akzeptanz aller Körperformen, ist en vogue. Allerdings offensichtlich nicht da, wo die Mode verkauft wird, wie Tagesspiegel-Expertin Christine Scharf verrät. Sie ist Herausgeberin des Magazins Plus Perfekt, das sich vor fast 10 Jahren auf Mode jenseits der Konfektionsgröße 40 spezialisiert hat. Laut Scharf stehen Frauen, deren Körper nicht in die sogenannten Normalgrößen von 32 bis 42 passen, beim Shoppen immer noch vor großen Herausforderungen. Läden, die sich auf Übergrößen spezialisiert haben, findet man meist nur online, sagt sie. Und auch große Ketten wie H&M oder Mango, die Plus-Size-Kollektionen anbieten, verkaufen diese häufig nicht in den Filialen. Selbst Anbieter von nachhaltiger Mode bieten weniger als 20% im Plus-Size-Bereich an. Und wem das nun schon alles reichlich spießig erscheint, dem empfehlen wir zur Vertiefung dieses Gefühls einen Artikel in der SZ. In der Schweiz wird Kirschlorbeer verboten. Was bedeutet das für deutsche Hecken?
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.